Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Das Deutschland-Ticket, das beschäftigt uns heute nochmal. Es soll ja spätestens nächstes Jahr teurer werden. Wir ordnen das am Ende der Sendung für Sie ein. Ohne Satelliten stünden wir ziemlich dumm da. Wir brauchen sie für den Mobilfunk, fürs Navigieren im Auto, für Wetter- und Unwettervorhersagen und ja, auch für die militärische Aufklärung. Es schwirren Tausende in der Erdumlaufbahn und 29.000 neue Satelliten sollen in den kommenden 10 Jahren noch nach oben kommen. Ohne Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX schaffen wir das nicht hier in Europa. Bis jetzt nicht, aber heute ändert sich da was. Viele werden in diesem Sommer in den Urlaub starten, vielleicht von einem Regionalflughafen aus. Ob Dresden, Erfurt-Weimar oder Weeze, rechnen sich diese Regionalflughäfen eigentlich? Und um alles, was sich rechnet, geht es jeden Tag an den Börsen dieser Welt. Und an der Börse in Frankfurt hält Stefan Wolf die Augen für uns offen. Stefan, was beobachtest du da heute?
Äußerste Zurückhaltung, muss man sagen, denn angesichts des Wahlergebnisses in Frankreich, der Unsicherheiten rund um die Regierungsbildung, sind erst einmal vor allen Dingen französische Aktien unter Druck geraten. Der CAC 40, das ist der führende Leitindex der Pariser Börse, büßt 1% ein. Dagegen liegt der deutsche Aktienmarkt eher im europäischen Schnitt. Der DAX mit einem Minus von 83 Punkten oder 0,5% steht aktuell bei 18.389 Punkten. Dabei ruht der Blick auf der US-Notenbankpolitik. Es beginnen die regelmäßigen Anhörungen von US-Notenbankchef Powell vor dem Senat und dem Repräsentantenhaus heute Abend. Die erste Befragung, und die gilt immer als die wichtigste und soll Auskunft geben über den Kurs der US-Notenbank. Wann wird die Zinspolitik sich dahingehend ändern, dass die Zinsen noch einmal deutlich sinken? Das ist die große Frage, die hier bewegt.
Also es geht da viel um Erwartungen und diese Erwartungen, die spiegeln sich ja auch in den Aktienkursen wieder, nicht nur in den reinen Zahlen. Eine Erwartung könnte man so umschreiben: In der Corona-Zeit sind nicht so viele Unternehmen pleite gegangen. Das kommt jetzt hinterher, aber es kommt, so die Annahme, schon nicht so schlimm. Heute allerdings schreibt das Handelsblatt, die Zahl der Firmenpleiten sei höher als befürchtet. Was bedeutet das denn jetzt?
Ja, einer Studie zufolge sind im ersten Halbjahr 162 Unternehmen, die einen höheren Umsatz als 10 Millionen im Jahr ausgewiesen haben, in eine finanzielle Schieflage geraten. Das ist ein Anstieg um 41% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, deutlich mehr als erwartet worden ist. Und meine Frage an Stefan Risse von der Vermögensverwaltung Akatis war demzufolge eben auch nach den Gründen.
Es gibt zwei Faktoren, die Insolvenzen treiben. Für mich nicht unerwartet. Das ist zum einen der stark gestiegene Zins. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine lange Phase mit quasi Nullzinsen gehabt, wo sich auch schwache Unternehmen mit billigen Krediten durchwursteln konnten. Und der zweite Punkt ist die Inflation. Es gibt zum Beispiel Maschinenbauer, die haben volle Auftragsbücher. Also denen mangelt es nicht an Kunden, aber die haben in ihre Verträge nicht hineinverhandelt, dass die Preise steigen, wenn deren Materialeinkauf im Preis steigt. Das heißt, die müssen Aufträge abarbeiten und machen riesige Verluste. Und wenn sie kein großes Finanzpolster haben, dann können euch solche Unternehmen pleite gehen. Da ist aber die Chance relativ gut, dass die im Insolvenzverfahren dann gerettet werden.
Auffällig ist, dass im Besonderen Unternehmen getroffen hat mit hohen Umsätzen, die höher als 10 Millionen Euro liegen. Prominente Namen sind dabei, wie Galeria, das Modeunternehmen Esprit. Ist das Zufall oder war das zu erwarten?
Das ist alles am Ende einem Strukturwandel in der Branche der Kaufhäuser geschuldet. Also wir sehen natürlich generell den Trend zum E-Commerce. Und Unternehmen, die da gut aufgestellt sind, die beispielsweise nur E-Commerce machen, wie eine Zalando, profitieren. Andere, die stark auch im E-Commerce sind und in der Präsenz noch sind, im Präsenzhandel sind, die können auch überleben. Und eben Modefirmen wie Inditex mit Zara graben denen das Wasser ab. Man darf nicht vergessen, wir hatten ja auch in der Corona-Krise die Insolvenzpflicht ausgesetzt. Das heißt, Unternehmen, die eigentlich insolvent waren, mussten nicht anmelden. Wir haben auch noch so ein bisschen Nachholeffekte da drin.
Das heißt, es sind Nachwirkungen von der Corona-Pandemie?
Kann man schon sagen, manche haben eben überlebt, dadurch, dass sie Corona-Hilfen bekommen haben. Vielleicht auch in einer Größenordnung, die gar nicht gerechtfertigt war, weil das Geschäft gar nicht mehr so trug. Das ist auch im Gastronomiebereich sichtbar geworden. Und dann haben wir eben die Tatsache, dass jetzt es keine Hilfen mehr gibt und man jetzt eben auch zum Insolvenzrichter muss, wenn das Geld alle ist.
Es heißt in der Studie auch, dass es in der heutigen Zeit sehr viel schwerer ist, wieder geheilt aus einem Insolvenzverfahren rauszugehen. Woran liegt das?
Auch das liegt zum einen an den stark gestiegenen Zinsen. Wenn ich Investor bin und sage, na, da kann ich so ein insolventes Unternehmen relativ günstig übernehmen, da einsteigen, das sanieren. Zinsen kriege ich sowieso keine. Wenn ich auf der anderen Seite dann aber einen Zins von 3-4% kriege, dann gehe ich dieses Risiko im Zweifel eher nicht ein. Und die gesamtwirtschaftliche Lage. Wir sind ja im Dauerkrisenmodus. Nach der Corona-Krise kam ja quasi übergangslos dann der Überfall Russlands auf die Ukraine, die damit verbundene Energiekrise. Wir kennen die Diskussion um den Standort Deutschland. Wir schrammen ständig an einer Rezession vorbei oder sind möglicherweise wieder gerade drin. Wir sind immer so im Bereich Nullwachstum. Mehr wird auch nicht prognostiziert für die nächsten Jahre. Und in dem wirtschaftlichen Umfeld tun sich Investoren natürlich deutlich schwerer, Unternehmen aufzukaufen, die ohnehin schon sehr schwach waren, nämlich die schwächsten von allen, die nämlich die Insolvenz anmelden mussten.
Und wie geht's jetzt weiter?
Das wird noch so bleiben. Das wird sich möglicherweise 2025 und 2026 noch verstärken. Gerade in der Tiefzinsphase haben Unternehmen langfristige Kredite aufgenommen. Welcher Immobilienbesitzer hat das nicht gemacht? Mensch, 10 Jahre für 1%, toll. Irgendwann laufen diese Kredite aber aus. 2025, 26, da kommen viele Anleihen, die auslaufen und dann muss neu finanziert werden. Und da werden einige Unternehmen wahrscheinlich keine Anschlussfinanzierung mehr bekommen oder nicht zu Konditionen, die sie noch stemmen können. Also da gehen noch mehrere zum Insolvenzrichter. Das ist noch nicht vorbei.
Soweit Stefan Risse von der Vermögensverwaltung Arcatis. Zum Gesamtbild gehört allerdings auch, dass die Zahl der Insolvenzen noch weit entfernt von Krisenzeiten ist. Nach dem Platzen der New Economy Blase zur Jahrtausendwende oder nach der Finanzkrise im Jahr 2007, 2008 sind deutlich mehr Unternehmen in die Pleite gerutscht.
Stefan, eine Nachricht des Tages war auch, dass Porsche weniger Autos verkauft, und zwar vor allem in China.
Das ist richtig. Von Januar bis Juni wurden 155.945 Fahrzeuge genau ausgeliefert. Das sind 7% weniger als noch vor Jahresfrist. China ist deutlich ins Abseits geraten, ist nur noch drittwichtigster Markt von Porsche, straft die Börse ab mit einem Minus von 1%.
Die IG Metall fordert in der Tarifrunde, die jetzt im Herbst beginnt, 7% mehr Lohn. Davon würden fast 4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren. Klingt das vernünftig?
Die einen sagen so, die anderen so. Letztendlich schlagen zwei Herzen in der Brust auch der Finanzszene. Auf der einen Seite ist es natürlich wünschenswert, dass die Kaufkraft der Menschen erhöht wird, dass sie also die Inflation ausgleichen können. Auf der anderen Seite warnen Experten immer wieder vor den sogenannten Zweitrundeneffekten, dass eben stark steigende Löhne die Inflation weiter anheizen könnten.
Kurz noch zu Boeing, da gibt es neue Probleme.
Neue Probleme mit Sauerstoffmasken, die könnten im Ernstfall verrutschen, heißt es in Berichten. Das kostet Boeing-Aktien noch einmal etwas an Wert. Die verlieren hier vorbörslich 1%.
Apropos Wert verlieren, der Yen ist unter Druck. Und der Euro?
Ja, auf den tiefsten Wert seit 34 Jahren ist der Yen gefallen. Der Euro verliert ebenfalls allerdings nur ein Viertel US-Cent auf 1,0817 $. An den Anleihemärkten büßt die Umlaufrendite einen Basispunkt ein, liegt bei 2,58%. Gold verliert $10.54 seit gestern Mittag. Die Feinunze kostet aktuell $2,361.11.
Danke nach Frankfurt, danke an Stefan Wolf. Der größte Erdölkonzern der Welt heißt Saudi Aramco. Gerade heute erst hat diese größte Ölförderfirma der Welt gesagt, täuscht euch nicht, die Menschen kaufen nicht so viele E-Autos wie gedacht. Und Saudi Aramco hat prompt in eine Firma investiert, die Verbrennermotoren herstellt. Das ist das Gegenteil von dem, was passieren müsste, um den Klimawandel abzumildern. Damit aber Geld in die andere Richtung fließt, in die Energiewende, muss mehr privates Kapital aktiviert werden. Das schafft der Staat nicht alleine. KfW und Deutsche Bank haben heute versucht, Investoren zusammenzubringen. Micha Erhardt hat zugehört.
Mit 100 Großinvestoren hatte die staatliche KfW gerechnet für die erste Investorenkonferenz zur Transformation in Richtung Nachhaltigkeit in Deutschland. Angemeldet haben sich mehr als 180.
Ich freue mich außerordentlich, dass das Interesse an dieser Konferenz aus Deutschland und dem Ausland ausgesprochen groß ist,
sagt KfW-Chef Stefan Wintels.
Wir hatten heute Morgen, letzter Stand, 182 Anmeldungen. Das ist sehr, sehr groß und zeigt das große Interesse an dem Thema, wie wir diese Energietransition gestalten.
Diskutiert und ausgetauscht wird sich über die Möglichkeiten, in den sich wandelnden Energiesektor in Deutschland zu investieren. Deutsche Bankchef Christian Sewing, der die Konferenz mitorganisiert hat, betont vor allem die Chancen, die sich aus den Investitionsmöglichkeiten etwa in den Ausbau der Strom- oder Gasnetze ergeben. Und die Notwendigkeit von nachhaltiger und bezahlbarer Energie für den Wirtschaftsstandort.
Wenn Sie mit Unternehmern im gesamten Land sprechen und nicht nur mit den DAX-Unternehmen, sondern insbesondere mit den Familienunternehmen, dann hängen deren Investitionen davon ab, ob wir eine verlässliche und bezahlbare Energie in der Zukunft haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir a. über die Rahmenbedingungen sprechen und b. über die Finanzierung.
Denn allein aus öffentlicher Hand sei die Finanzierung der Transformation nicht zu stemmen. Was internationale Großinvestoren bis dato finanzieren, dieser Frage sind 14 Nichtregierungsorganisationen nachgegangen, unter anderem die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt.
Wir können vereinzelt schon sehen, dass es Policies gibt, vor allen Dingen im Kohlebereich, die dann dafür sorgen, dass einzelne Asset Manager, einzelne Institute vielleicht nicht mehr so ganz weit oben stehen wie vorher. Gerade im Bereich Öl und Gas gibt es aber fast überhaupt keine Eingrenzung und Ausschlusskriterien. Also da ist alles so ziemlich wie gehabt.
So Karin Ganswind von Urgewalt. 4,3 Billionen US-Dollar. Das ist die Höhe der Summe, mit der internationale Großinvestoren der Studie zufolge in Anleihen und Aktien von Unternehmen investiert sind, die nach wie vor in fossilen Industrien ihre Geschäfte machen. Untersucht haben die Nichtregierungsorganisationen 7.500 institutionelle Investoren an den internationalen Kapitalmärkten, also beispielsweise Pensionsfonds, Versicherungen, Vermögensverwalter oder Geschäftsbanken. Karin Ganswind.
Die Öl- und Gasindustrie expandiert weiter, es werden neue Ressourcen gesucht, es werden neue Transportmöglichkeiten in Form von Pipelines und LNG-Terminals gebaut und es werden auch weiter neue Gaskraftwerke gebaut, ohne dass klar ist, dass die 2030, 2035 abgeschaltet oder auf Wasserstoff umgerüstet werden. Da gibt es viele Pläne, aber es ist alles überhaupt nicht klar. Und solange eine fossile Expansion ohne klaren Ausstieg, Ende, Umrüstung weiter passiert, ist gar nicht alles gut. Und die Investition da rein auch weiterlaufen, ist nicht alles gut.
Mit Investmentgiganten wie Vanguard, BlackRock, State Street oder Capital Group liegen US-Großinvestoren auf den ersten vier Plätzen der Rangliste der größten Finanziers von expandierenden Kohl-, Öle- und Gasunternehmen. Allerdings ist die Deutsche Bank mit ihrer Fondtochter DWS der Studie zufolge der größte deutsche Investor auf Platz 30 im internationalen Ranking. Dicht gefolgt vom US-Vermögensverwalter PIMCO, einer Tochter der Allianzgruppe.
Und jetzt wechseln wir das Thema. Wir, die Europäer, haben seit einem Jahr keine eigene Weltraumrakete mehr. Es gab ein paar Verspätungen, ein paar Macken und so müssen europäische Staaten oder Unternehmen jetzt fast immer, wenn sie Satelliten ins All schicken wollen, und das passiert ständig, einen Slot bei Elon Musk buchen. Denn die russische Sojus-Rakete, die nimmt uns aus guten Gründen auch nicht mehr mit. Musk also schickt seine eigenen Raketen nach oben mit seinem Unternehmen SpaceX und da kann man sich einbuchen. Das macht europäische Kunden in einem sensiblen Bereich sehr abhängig. Deshalb gibt es jetzt mit langer Verspätung wieder eine einsatzfähige europäische Rakete. Sie startet in etwas mehr als 6 Stunden. Über ihren ökonomischen Nutzen Guido Meyer.
Es war wirklich ein Finale, jener 21. Juli des vergangenen Jahres. Zum letzten Mal, nach fast 3 Jahrzehnten und mehr als 100 Flügen, startete eine europäische Ariane 5-Rakete. Die Ariane 5 sei eine sehr erfolgreiche Rakete gewesen, findet Julio Monreal, der für Europas Weltraumagentur ESA in Paris für Startsysteme zuständig ist. Aber die Dinge ändern sich.
The things are changing. Today the market is very good. So today we need another launch system.
Der Markt des Weltraumtransports sei brutal geworden. Er erfordere heute ein anderes Trägerkonzept. Dem entspricht nun die neue Ariane 6. auch wenn sie sich äußerlich gar nicht so sehr von ihrer Vorgängerin unterscheidet, wie Mathieu Chaise zugibt, Systemingenieur der Ariane Group, die die Rakete entwickelt hat.
Sie sieht fast genauso aus. Sogar der Durchmesser der Tanks ist identisch. Aber ihre obere Stufe kann im All viel besser manövrieren. Sie wird künftig Satelliten auf unterschiedlichen Umlaufbahnen aussetzen können. Das ist ganz neu bei der Ariane 6.
Diese Fähigkeit macht die Ariane 6 flexibler und billiger. Sie kann mehr Nutzlasten auf verschiedenen Orbits verteilen. Danach zündet sie jeweils ihre Triebwerke erneut und fliegt weiter. Damit reagieren die Europäer vor allem auf die Konkurrenz durch Elon Musk.
Der Wettbewerb wurde in den vergangenen Jahren immer härter. Dazu haben vor allem neue Anbieter wie SpaceX und Blue Origin beigetragen. Wir mussten die Kosten unserer Ariane-Starts senken.
Das dürfte den Europäern gelungen sein. Wie viel aber künftig auf dem Preisschild eines jeden Ariane-6-Starts stehen wird, darüber hüllt sich die ESA in Schweigen. Fest steht, die Kosten sinken vor allem, weil die ESA das Betreiberunternehmen Arianespace jährlich mit 340 Millionen Euro subventioniert. Hinzu kommen die 4 Milliarden, die die ESA schon in den Bau der Rakete gesteckt hatte. Zum Vergleich, Elon Musk musste für die Entwicklung seiner Raketen 10-mal weniger investieren. Außerdem sind die wiederverwendbar. Nach jedem Liftoff fliegt die erste Stufe einer Falcon 9 zurück zum Startplatz. Das werden die ausgebrannten Stufen der Ariane 6 nach wie vor nicht können, ergänzt Martin Sippel, der Leiter der Systemanalyse Raumtransport beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Bei der Ariane 6 fallen die nicht wiederverwendbaren Boosterstufen ziemlich steil in die Atmosphäre und werden dann plötzlich relativ schnell verzögert durch die dichtere Atmosphäre. Diese Stufen brechen dann auseinander.
So bleibt die neue Ariane 6 also eine Wegwerfrakete. Aber nach 6 muss ja nicht Schluss sein. Bereits heute würden die Europäer für die Zeit nach der Ariane 6 planen, so ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher.
Was kommt nach Ariane 6? Wir werden in den 2030er Jahren etwas Neues brauchen. Die Entscheidungen dafür müssen heute getroffen werden.
Bis dahin dürfte Ariane 6 den Mond erreicht haben. Denn auch das soll sie leisten, künftige europäische Bauteile der neuen Raumstation Gateway auf eine Mondumlaufbahn schießen. In der Erdumlaufbahn bleiben sollen die mehr als 700 Internetsatelliten, mit denen Amazon-Gründer Jeff Bezos dem Starlink-Programm von Elon Musk Konkurrenz machen will. Allein 18 Ariane 6 Starts werden nötig sein, um diese Flotte ins All zu bekommen. Das entspricht dem größten Auftrag, den Arianespace je an Land ziehen konnte. Ein volles Auftragsbuch also für den neuen Lastenträger, betont Stefan Israel, der Chef von Arianespace, dem Unternehmen, das die Rakete vermarktet.
Unser Ziel ist, bis Jahresende noch einen zweiten Flug zu schaffen. Das wäre dann die erste kommerzielle Mission nach diesem Testflug. Und im kommenden Jahr wollen wir dann so oft starten wie möglich, so 9 bis 10 Mal.
Europa hofft mit seinem neuen Vorzeigeprojekt, der privaten Konkurrenz aus den USA ein paar Kunden abjagen zu können und für den europäischen Markt zurückzugewinnen.
Die Urlaubszeit hat begonnen. Vielleicht startet die Reise für Sie dieses Jahr von einem der Regionalflughäfen. Kassel-Calden, Erfurt-Weimar, Paderborn-Lippstadt. Jeden Sommer starten dort ein paar Flüge. Die Zahl der Fluggäste hält sich also in Grenzen. Aber die Flughäfen verschlingen enorm viel Geld. Rechnen sich diese Flughäfen also unterm Strich? Was spricht eigentlich für sie? Florian Zinner hat recherchiert.
Wenn zumindest ein Flieger am Tag abhebt, dann ist das schon eine ganz gute Quote. Die Ziele sind oft die gleichen. Warmwassergebiete um Palma und Antalya, vielleicht ein hart erkämpfter Zubringerflug zu den großen Hubs in Frankfurt und München. Der Nutzen von Regionalflughäfen scheint überschaubar. Die Abflugtafel ist aber nur die halbe Wahrheit, sagt der Luftfahrtökonom Sven Mertens vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Weil wir es hier auch in erster Linie mit allgemeiner Luftfahrt, also Schulflüge, Geschäftsflüge, medizinische Transporte, Arbeitsflüge und so weiter zu tun haben.
Neben Fluggästen und Fracht sei die Zahl der Flugbewegungen deshalb eine wichtige Messgröße. Die beachtet, rückt zum Beispiel der kleine Flughafen Dresden etwas näher ran an den großen Airport in der Schwesterstadt Hamburg. Und selbst der braucht Subventionen, wie fast alle Flughäfen in Deutschland. Neben den umstrittenen Betriebskostenzuschüssen sind das auch Beihilfen zur Infrastruktur.
Über die Höhe lässt sich natürlich trefflich streiten, aber dass grundsätzlich Verkehrsinfrastrukturen, die auch der Daseinsfürsorge dienen, Unterstützung brauchen durch die öffentliche Hand, ist sicher unvermeidbar in dem Finanzierungsmodell, das wir in Deutschland fahren.
Das sagt Hartmut Fricke, Luftfahrtforscher an der TU Dresden. In einer Untersuchung hat er herausgefunden, dass für 200 befragte Unternehmen rund um die sächsische Landeshauptstadt der Regionalflughafen ein Must-Have ist, zumindest vor der Corona-Pandemie. Nicht umsonst gelten die kleinen Airports als wichtiger Wirtschaftsfaktor. Frickes Kollege, der Verkehrspolitologe Georg Hirte, betont, dass die Sinnhaftigkeit eines Flughafens im Einzelfall betrachtet werden müsse. Und dazu sei es wichtig zu wissen, wer da eigentlich einsteigt und nicht wie viele. Und auch, welche Alternativen es gibt, zum Beispiel beim Flughafen Erfurt-Weimar.
Die Situation in Erfurt hat sich sicher verändert durch die ICE-Anbindung. Man müsste den Flughafen sicher von daher neu bewerten, weil doch jetzt andere Flughäfen relativ gut erreichbar sind per Zug.
Obwohl die deutschen Regionalflughäfen im Jahr 2019 mit 4 Millionen Tonnen CO2 zu Buche geschlagen haben, sieht Georg Hirte in der Schließung kleiner Airports keine wirksame Klimaschutzmaßnahme. Grund? Durch den Emissionshandel sind die Emissionen von Flügen im europäischen Wirtschaftsraum gedeckelt. Und dieser Raum ist oftmals das Reiseziel an kleinen Flughäfen.
Das heißt, wenn die nicht mehr fliegen würden, die Flugzeuge auf diesen Flughäfen, dann würde sich an CO2-Emissionen innerhalb der EU überhaupt nichts ändern.
Der Luftfahrtsökonom Sven Mertens betont zudem den geringen Anteil von kurzen Flügen an den Luftverkehrsemissionen insgesamt.
Mit anderen Worten sind es dann doch am Ende die Langstrecken ab 3000 Kilometer, die machen 9% der Abflüge aus, aber 54% der CO2-Emissionen.
Die Schließung eines Regionalflughafens wäre sozusagen am ehesten eine Gedankenstütze im Sinne des Klimaschutzes. Also die nächste Flugreise noch einmal zu überdenken, weil der bequeme Ferienflieger eben nicht mehr vor der Haustür steht. Und es wäre ein Wegweiser, der Mobilitätsgewohnheiten in Frage stellt. Und letztendlich, wohin Steuergelder fließen sollen. Denn die werden gerade ganz offensichtlich auch im Schienenverkehr gebraucht.
Ja, wir bleiben beim Thema Verkehr. Das Deutschlandticket könnte teurer werden. Das überrascht den Donaukurier überhaupt nicht, die Wirtschaftspresseschau.
Schließlich hatte es bei der Finanzierung von Anfang an gezwickt, trotz der 3 Milliarden Euro, die Bund und Länder jährlich zuschießen. Dass der Staat wohl nicht einfach nochmal draufsatteln kann, wird bei vielen Nutzern auf wenig Begeisterung stoßen. Richtig ist es trotzdem, gerade mit Blick auf die Verkehrswende. Das Hauptmanko im öffentlichen Verkehr sind nicht teure Tickets. Es sind miese Anbindungen und eine kaputte Infrastruktur. Kein Wunder, dass es nur wenige echte Umsteiger von der Straße gibt. Die meisten Nutzer des Deutschlandtickets waren oft schon regelmäßige Bahnfahrer. Der Weserkurier aus Bremen beobachtet, seit Monaten wird der Druck größer, endlich eine Lösung für die Finanzierung des Deutschlandtickets zu finden. In den Ländern, weil die Regierungen dort Furcht bekommen haben, das Finanzierungsdefizit aus dem eigenen Haushalt zahlen zu müssen. In den privaten Haushalten, weil jeder durchrechnen muss, ob sich das Deutschlandticket für ihn oder sie rechnet. Was für 49 Euro im Monat eine gute Alternative sein kann, wenn die Bahn denn fährt, muss es für 69 oder 89 Euro nicht mehr sein. Eine einfache Rechnung, jede Preiserhöhung mindert den Erfolg des Tickets. Die Neue Osnabrücker Zeitung dagegen findet, viele, sehr viele Menschen, die jetzt das Deutschlandticket nutzen, könnten es sich sehr wohl leisten, dafür 10 oder 20 Euro mehr im Monat zu bezahlen. Ebenso klar ist, dass es eine Lösung geben muss, etwa für Aufstocker. Bislang gibt es nur in manchen Bundesländern für Studierende einen entsprechenden Rabatt. Wer nun also unbedingt am Einheitsticket für alle festhalten will, muss den regulären Preis erhöhen und etwa für Auszubildende eine Ermäßigung einführen. Damit wäre schon viel gewonnen, und zwar ohne, dass das Ticket zum Bürokratiemonster wird. Der Kölner Stadtanzeiger hebt hervor, dass der Preis im laufenden Jahr bei 49 Euro pro Monat bleiben könne, sei für den Bundesfinanzminister ein Nullsummenspiel, weil Christian Lindner, FDP, sich die geschätzt 350 Millionen Euro, die ihn die Preisstabilität beim Deutschlandticket für den Rest des Jahres kostet, 2025 auf den Cent genau von den Ländern zurückholt. Um diesen Betrag kürzt Lindner die Summe, mit der der Nahverkehr in Städten und Gemeinden bezahlt wird. Denen wird das Geld fehlen für Sanierung und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der die Hauptlast der Verkehrswende schultern soll.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Jetzt wartet hier gleich Sonja Meschkat auf Sie mit Deutschland heute. Ein Thema dabei ist die Mückenplage. Bayern sucht nach einer Lösung. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.